Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cap San Diego Podcast Schnack San Diego mit Kruse und Kruse. Ich bin Jette Kruse.
Und ich bin Sabine Kruse.
Und wir sind nicht alleine hier in unserem wunderschönen Podcast-Studio im Tortue Hotel, sondern wir haben auch einen Gast. Hallo, stell dich vor, sag, wer du bist.
Hallo, Gast. Ihr beiden, Jette und Sabine. Mein Name ist Hans Haberl. Ich bin als Ehrenamtlicher auf der Cap San Diego in der Maschine tätig. Seit 2,5 Jahren im Ruhestand. Freue mich sehr darüber, bin sehr aufgeräumt. Und es ist große Freude für mich, dass ich mich jetzt da an Bord einbringen kann.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, du hast gesagt, Ruhestand ist mir zu langweilig. Stattdessen gehe ich mal an Bord der Cap San Diego.
Nein, nicht ganz. Langweilig ist es mir nicht. Das nicht. Es ist eher eine Herzensangelegenheit. Den ersten Grundstein, sowas zu machen, den habe ich eigentlich gelegt schon 3 bis 5 Jahre vor meinem Arbeitsende. Da war eigentlich die Idee geboren, dort mal Schiffsführungen zu machen, Besichtigungen mit den Besuchern durchzuführen und dann eben mit fundierten Dingen irgendwie auszuschmücken und schön zu machen.
Sehr gut.
Und dann kam Corona.
Oh, nicht sehr gut. Oh Mann.
Und dann hat sich alles etwas verschoben und verzogen. Und die ersten Kontaktaufnahmen mit den Leuten von der Cap San, die waren sehr zögerlich, zum Teil auch dort sehr demotiviert und traurig. Die wussten alle nicht so richtig, ob es weitergeht, wenn es weitergeht, wie es weitergeht. Mhm. Also es war für alle ein bisschen Warten angesagt. Und dann merkte man aber, es lief dann wieder los und dann ging das eigentlich ruckzuck. Man hat mich da sofort willkommen geheißen und eingemeindet.
Sehr gut. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du an Bord der Cap San Diego bist. Bevor wir hier ans Eingemachte gehen, habe ich ein paar Fragen an dich. Bist du eine Landratte oder ein Seebär?
Oh, früher begeisterter Seebär und dann zur Landratte geworden, ja.
Okay.
Das hat was also mit Entwicklung zu tun.
Ja, man kann ja auch von beiden ein bisschen sein oder sich rum ein bisschen entwickeln. Ja. Immer gut. Womit verbindest du ganz persönlich für dich die Cap San Diego?
Ah, das ist eigentlich ein sehr emotionaler Rückblick in die damalige Zeit der Seefahrt, in der man noch viel gesehen hat im Ausland, in der man auch Land und Leute kennengelernt hat. Und ich persönlich diese Schiffe auch kenne durch die frühere Fahrenszeit in Südamerika.
Also du warst live dabei
sozusagen? Ja. Und nicht nur durch das aneinander vorbeifahren, sondern damals, muss man sich mal vor Augen führen, hat es ja kein Internet gegeben, keine Handys, keine Filme zum Downloaden. Es hat so eine Art Büchereisystem, wie der Büchereibus über Land, hat es sowas auf See gegeben. Das war so ein Alukoffer mit verschiedenen Filmen drin. Das waren nicht viele, vielleicht 20 Stück höchstens. Und damit ist man von Schiff zu Schiff, wenn dann Zeit gewesen ist, und damals war noch Zeit, hat dann Filme getauscht oder zusammen auch angeguckt. Und das endete dann meistens bereits im Vorbereitungsabend mit Grill und etwas Getränken am eigentlichen Kinoabend. Und dann gibt es vielleicht auch noch eine Nachlese am Tag drauf und so. Also das war immer so ein Austausch von kollegialen Treffen und Geschichten. Fußball ist gespielt worden und.
Es ist auch irgendwie für mich als, sag ich mal, Außenstehende immer so das Interessanteste und Schönste, so dass Leute, die zur See gefahren sind oder noch zur See fahren, erzählen, dass es da so ein vieles Miteinander gibt und ganz viel zusammen gemacht wird. Sehr schön. Ja. Eine Frage habe ich noch. Was denn für dich neben der Cap San Diego ein Wahrzeichen von Hamburg ist, das interessiert mich noch sehr. Also was ist, außer der Cap San Diego natürlich, wie sie da in der Skyline integriert ist von Hamburg, was gehört für dich noch mit dazu?
Ja, aus der jüngeren Zeit die Elfi heutzutage, ganz, ganz klar. Mhm. Und dieses Bild am Ufer entlang mit der Rigmarigmas und Landungsbrücken, also gerne von der Seeseite aus, von der Elbseite gegenüber fotografiert. Diese Skyline als Gesamteindruck. Mhm. Und ansonsten historisch das Rathaus.
Das Rathaus, sehr schön. Immer wenn ich das Rathaus sehe, ob Leute es hören wollen oder nicht, erzähle ich ihnen, wusstest du, dass das Rathaus genauso hoch wie breit ist? Und das ist irgendwie alles, was ich über das Rathaus weiß. Aber ich finde das immer spannend und das muss ich dann jedem erzählen. Also falls es jemand noch nicht wusste, es ist genauso hoch wie breit.
Wo bist du geboren?
Ja,
also. Ich meine, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so, aber das ist jetzt eine lustige Umschreibung. Und
ja, das ist mal so ein Funfact. Wenn man die noch nicht wusste, ist das mal ganz einleuchtend. So viel kann ich dazu sagen.
Ja, super.
Es ist ein sehr, sehr schönes Gebäude, das genauso hoch wie breit ist. Okay. Alles klar. Dann haben wir den locker warm werden Teil, glaube ich, hinter uns gebracht. Wir sind locker und warm. So. Ja.
Sehr gut. Dann übernehme ich jetzt mal einen Münchner in Hamburg. Das fällt mir natürlich sofort zu dir ein. Du kommst aus München.
Richtig.
Und irgendwann war dir der Starnberger See zu klein.
Richtig.
Und jetzt bist du dran, lieber Hans.
Um die Welt kennenzulernen, und das wollte ich eigentlich sehr früh bereits, ist einfach die Binnenschifffahrt und Flussschifffahrt einfach zu eng. Ich hoffe, ich trete jetzt niemanden vor Schienbein, auch die ganze Flussschiffergesellschaft, um Gottes Willen. Man kommt da auch weit rum, ist gar keine Frage, aber das wäre es für mich nicht gewesen. Ich wollte eigentlich sehr früh schon in die weite Welt hinaus. Ja, und dann, was gibt es für Möglichkeiten? Heutzutage würde man sagen, eine größere Firma, konzernähnliche Firma mit Auslandsniederlassungen. Ja, das war damals nicht so angesagt. Also berufliche Tätigkeit eben, und dann fiel die Wahl auf die Seefahrt.
Mhm.
So kam das dann.
Und dann bist du hast ein Praktikum, gab es früher schon Praktika oder wie fängt man, ja. wie kommt man denn zur Seefahrt?
Ja, genau. Das ging also während der Schulzeit schon los über den Verband Deutscher Reeder. Hat es dann Kontakt gegeben zu verschiedenen Reedereien. Da konnte man sich für so eine Ferienfahrzeit, Schülerpraktikum sowas.
Damals gab es das auch schon. Ja. Also ich meine, ich will jetzt nicht zu nahe treten.
Nein, gar nicht.
Ja, und das haben unsere Kinder, also beziehungsweise ich das eine gemacht. Kind, du, nee, also das große Kind hat das auch gemacht.
Okay.
Unser Sohn, der ist dann halt auch auf der Monte Tamaro damals mitgefahren, über den Verband Deutscher Reeder.
Ja, genau. Die haben das so ein bisschen in der Schirmherrschaftsfunktion ausnivelliert, welche Leute zu welchen Reedereien kommen.
Mhm.
Und da kam der Vorschlag dann eben zur Buxier, Hamburger Buxier-Reederei, die die meisten Leute ja nur von der Hafenschlepperei her kennen. Ne? Mhm. Diese kleinen, vielen, damals noch zahlreichen Hafenschlepper. Und viel zu wenig bekannt. Die hatten auch Kymos für die kleine Fahrt England, Irland, Dänemark. Und auch Frachter und auch größere Schlepper, Bergungsschlepper.
Okay, weil das wusste ich jetzt, ich wusste schon, aber als ich das meinem Mann erzählte, dass Hans bei Buxier war, sagte er, vom Schleppern in Hamburg, wieso kommt man denn da nach Irland? Da sage ich, nein.
das war über mehrere einzelne Zeitabschnitte. Es hat begonnen mit der Seefahrt in ein sogenannter kleinen Fahrt, nennen Sie das. Das habe ich mehrfach gemacht. Und dann eben erweitert mit einer Ausbildung bei der DDG Hansa, das ist eine Schwergutreederei aus Bremen, die es inzwischen leider nicht mehr gibt. Und die hat das Fahrtgebiet Persischen Golf, Mittleren Osten, Nahen Osten und USA Nordküste, Ostküste bedient, auch damals noch Ceylon, was heute Sri Lanka ist. Und von der dortigen Zeit bei der Hansa bin ich wieder im Endeffekt zurückgekommen zur Buxier auf die großen Frachter, die kaum einer kannte. Und einer davon war eben verchartert an die Lloyd Brasileiro, die brasilianische Reederei, in Dauercharter auf der südlichen Halbkugel.
Und da hast du die schönen roten Schiffe irgendwann gesehen. Oder
die Weißen.
Die Weißen die damals. Weißen. Stimmt.
Genau, mehrfach.
Ah, ja. Und dann bist du als Assi gefahren, als Dritter, als Zweiter, als Chief auch?
Nein, als Chief nicht mehr, aber bis zum Zweiten, ja. Mhm.
Und dann kam die große Liebe und Familie?
Genau.
So ist es. Und jetzt bist du wieder zurück auf der Cap San Diego.
Ja, genau. Also insofern, wie gesagt, ist Herzblut dabei und Erinnerungen, Emotionen, wenn man jetzt heute an Bord steht und sieht Elbe abwärts über die Skyline und Hafen und die Docks drüben und die Sonne geht so nach und nach. Und das ist schon toll. Und wenn wir dann tatsächlich fahren, was viele Leute nicht vor Augen haben, dann bringt das natürlich riesenmäßig Spaß. Ne?
beschreibe riesenmäßig Spaß. man denkt ja, dass wenn die Ingenieure unten in ihrem Maschinenkeller sitzen, und kriegt man eh nicht so viel mit. Und ich war jetzt auch schon ein paar Mal unten und es schlägt das Herz und die Musik des Schiffes. Und die Augen fangen an zu glänzen bei dir. Und du kannst uns bestimmt jetzt uns und den Hörern also ein bisschen so diese Stimmung während der Fahrt, was euch da so passiert, näher bringen.
Die Stimmung fängt eigentlich schon an, wenn man an Bord geht. Die Gangway hoch, geht man in dem Bewusstsein hoch, wir legen ab. Man begibt sich auf eine Reise. Man geht am Hauptdeck entlang in die Aufbauten rein, macht die Tür auf, es strömt einem schon eine andere Luft entgegen. Mhm. Es ist ein gewisser Überdruck da durch die Lüfterleistung, die drückt dann auch zu den Seiten raus und kommt auch durch die Gänge raus und das ist wärmer und es ist eine andere Luft. Das riecht auch ein bisschen so nach Maschine.
Nach Parfum.
Ja, Maschinenparfüm, genau. Von mir aus, ja. Und dann geht das los mit den Vorbereitungen und es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn von den Hilfsdieseln alleine schon mal ein oder zwei gestartet werden. 8 Zylinder, 500 PS, uralte Konstruktionen für heutige Verhältnisse. Ein tolles Gefühl, ein tolles Geräusch, ein toller Sound. Und worauf natürlich alle hinfiebern, wenn die Hauptmaschine angeworfen wird. Ne? Das Durchblasen als solches ist ein ziemlich lautes und imposantes Spektakel.
Also das Durchblasen?
Nach längerem Stillstand wird die Maschine mit Druckluft in einen Pseudostart reingebracht, ohne Brennstoff dabei. Es wird nur einmal Luft draufgegeben, Druckluft mit knapp 30 Bar.
Also ordentlich durchgepustet.
Sozusagen ordentlich durchgepustet, aber nur mit langsamer Drehzahl. Also die bekommen einmal ein bisschen, eine gewisse Menge Luft drauf, fängt dann an zu drehen und dann hört man auch schon wieder auf damit. Und da geht es einfach nur darum, festzustellen, dass durch geöffnete Indikator- und Sicherheitsventile kein Wasser rauskommt oder Brennstoff, der sich im Stillstand gesammelt hat. Mhm. Da möchte man sicher sein, dann macht man alles wieder zu und dann der eigentliche Start mit diesen geschlossenen Sicherheitsventilen, der hat also einen ganz kernigen Sound, das ist unersetzlich. lässt sich nicht imitieren. Ja, bringt einfach Freude. Und es geht vielen so, die da sowohl dort arbeiten, ehrenamtlich oder auch als Passagiere mitfahren, die haben alle ein gewisses Lächeln und freuen sich daran.
Wie geht es deinen Ohren so nach mehreren Jahren in der Maschine?
Gut. Ausgezeichnet möchte ich fast sagen, weil ich von früh an immer Mickey Mäuse, also diesen Gehörschutz aufgesetzt habe. Sehr darauf geachtet und in den früheren routinemäßig wiederkehrenden Untersuchungen wird auch immer festgestellt dann, wie ist das Hörvermögen in Lautstärke und Frequenz und so. Und ich denke, das kann sich heute noch mit 65 auch absolut sehen lassen.
Sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist ja natürlich, ja. Also wahrscheinlich eine immense Lautstärke da unten.
Das es ist nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellen möchte.
Nicht?
Okay. Die größte Lärmquelle ist eigentlich das Areal mit den 4 Hilfsdieseln.
Okay.
Das glaubt man kaum. Oder auf der gleichen, nennen wir es Erdgeschossebene, in der Nähe des Fahrstandes unten sind 2 große Anlassluftkompressoren. Wenn die laufen, übertönt das auch alles andere.
Okay.
Und die Hauptmaschine selbst ist im unteren Bereich, also nennen wir es Erdgeschoss für die Leute, die es nicht so genau kennen.
Also Maschine, Erdgeschoss.
Auf Fahrstandebene unten.
Fahrstandebene ist da, wo die Hauptebene, so wo die Kommandozentrale ist.
Ganz unten, genau, wo das große Rad ist, an dem Druckluft oder Brennstoff draufgegeben wird, die Drehzahl ausgeregelt wird, die Armaturen sich dort alle befinden.
Und so, wo dann auch bei Start von oben, von Brücke, dann das Signal empfangen wird und geantwortet wird.
Genau, der Maschinentelegraph ist auch da unten. Mhm. Genau. Dort ist es von der Hauptmaschine sehr ruhig. Also man müsste da nicht unbedingt mit Mickey Mäusen rumlaufen, nicht unbedingt. Aber eben die Nebengeräusche, alles mögliche andere, ne? Und das akkumuliert sich natürlich und irgendwelche Verluste im Gehör, die merkt man nicht, es tut nicht weh. Es macht sich erst später bemerkbar durch so einen schleichenden Vorgang, dass alle möglichen Frequenzen dann fehlen und das ist dann nicht so schön. Auf mittlerer Ebene auf halber Höhe der Hauptmaschine geht es auch so. Das dürfte früher anders gewesen sein, weil ein Seitenflügel des Maschinendecks voll ist mit Kühlaggregaten, Kühlkompressoren. Mhm. Sehr laut, sehr warm, sehr unbequem.
Und das braucht man natürlich heute nicht mehr, weil nicht irgendwie.
Das ist alles stillgesetzt. Das ist nur noch museal, das ist nur noch zum Ansehen. Mhm. Und oben auf der Zylinderstation, das ist also die oberste Ebene der Hauptmaschinen, wo die Zylinderdeckel sind, stehen die drei Turbolader, die sonst unter Volllast, also Vollgas im Endeffekt, früher durchaus ihre knapp 10.000 Umdrehungen gemacht haben. Das ist dann eher so ein helles, sirrendes Geräusch. Also da setzt man schon auch gerne dann Mickey-Mäuse auf. Heute fahren wir nicht mehr voll, das heißt, die drehen auch nicht voll. Mhm. Das ist auch alles sehr moderat.
Okay, aber Mickey-Mäuse sind eine gute Maßnahme.
Ja, eindeutig.
Kann's die nur sich bewährt raten. Hat.
Ja. Mickey-Mäuse, heutzutage gibt es sie in verschiedenen Geräuschisolierklassen. Man muss ja auch ein bisschen was hören.
Das wäre ganz praktisch.
Wenn man sich vollkommen wegkapselt, dann hört man ja, nimmt man ja nur noch optisch irgendwas wahr, aber man hört überhaupt nichts mehr. Ja. Das möchte man ja auch nicht. Und heute hat sich diese Technik viel mehr verfeinert. Es gibt da verschiedene Klassen.
Oh, jetzt hast du ja schon mal wieder ein tolles Bild gezeichnet über den Betrieb im Maschinenraum, wie das alles funktioniert, wo was zu finden ist. Wer das jetzt nicht alles sich merken konnte, der ist herzlich eingeladen, entweder auf einer Fahrt mitzufahren oder auch so, wenn die Cap San Diego an den Überseebrücken liegt, vorbeizuschauen. Hans, du machst auch Führungen an Bord, bietest Führungen an Bord an. Ja. Also auch da gibt es keine Begrenzung der Möglichkeiten. Wer das Schiff kennenlernen möchte und den Maschinenraum, der darf sich gerne an Hans wenden.
Richtig, sehr gerne. Ich bin nicht der Einzige. Mhm. Das sind also etliche ehrenamtliche Kollegen von der Maschine und auch von Deck, die diese Besucherführungen machen. Man muss ein bisschen Draht dazu haben, man muss das gerne machen, muss sich natürlich auch entsprechend auskennen. Aber es hat ein bisschen was auch mit Ansprache zu tun, wie geht man mit den Leuten um, wie erfragt man die Interessenslage, gibt es einen maritimen Background oder sind es Leute aus IT und kaufmännischem Controlling, haben die so ein Schiff überhaupt schon mal gesehen, wissen sie überhaupt, was da dazu gehört. Ne? Mhm. Auch von der Gruppengröße ist es sehr, sehr unterschiedlich. Also alles, was mehr als ein Dutzend Personen sind, ist für einen Guide, für einen Führer, wird dann immer schwieriger, weil in den engen Gängen streckt sich das dann sehr. Mhm. Man muss immer drauf schauen, dass der Letzte auch wirklich um die Ecke mit rumgekommen ist und auch mit dabei ist. Und wenn man dann was erzählt, ist die Frage, kommt das alles hinten an, am Ende der Schlange? Und manchmal machen wir das auch mit zwei Guides dann. Mhm. Das erleichtert es ein bisschen.
Man muss auch immer gucken, dass sich niemand verirrt. Ne?
Ja,
also
auch
ich
also
verirre mich bestimmt irgendwann mal. Bisher habe ich meinen Weg immer gefunden, aber das ist auch, also sowohl in der Maschine als auch oben an Deck und da ist, es gibt unzählig viele Treppen und Gänge und dann muss man hier mal links, da rechts und dann hoch und runter und dann kommt man auf einmal auf den Pooldeck raus und wollte da gar nicht hin und wollte eigentlich viel weiter hoch oder runter. Es ist, dann muss man sich auch erstmal auskennen, so von sich da navigieren können.
Ein nettes Erlebnis, gleich an, ich glaube an meinem ersten Tag oder zweiten ist es gewesen, ist einer von unseren alterfahrenen Kollegen mir vorweggegangen, ich sollte ihm folgen, mit einem gewissen Abstand dann, Niedergang rauf, Niedergang runter, Treppe runter und hat mich dann ablenken lassen durch irgendjemand, der eben einfach Smalltalk ein paar Worte gewechselt hat. Ne? So, Mensch, schön, dass du jetzt da bist, prima. Dann wendet man sich dem zu, ich drehe mich zurück, ist der weg. Ne?
Der wird auch nicht gewartet.
Der hat nicht gewartet, hat wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, dass ich abgehängt war. Und dann geht man um zwei Ecken rum und dann ist die Person weg. Das kann passieren.
Ja, das glaube ich, Da muss man sich erstmal wirklich gut auskennen.
Enge Gänge.
Dann kommt dazu, dass man auch echt eine ordentliche Ladung an Ausdauer braucht. Immer hoch, runter, Treppe. Oh, es ist ein guter Sport.
Ja, man möchte es nicht glauben. Natürlich ist es kein Lift da. Es ist also weder für Personen noch für Lasten, was heute auf den Schiffen ja wohl gang und gäbe ist. Und die Handys heutzutage, die zeichnen ja die Treppen und die Schritte auf und so. Das interessiert mich normalerweise gar nicht. Durch Zufall, mehr oder weniger, habe ich das entdeckt. Und Tage, Wochen später denke ich dann, sehe ich doch mal zurück, was bei der und der Ausfahrt, was macht man denn da eigentlich so rauf und runter? Man ist dann auf der Wache, also seine 4 Stunden eingeteilt für einen bestimmten Arbeitsbereich und hat dann letztendlich frei, man behält sich natürlich vor, dass man immer noch in dem Metier dort bleibt und zur Hand geht. Aber man ist dann frei, sich auf dem Schiff auch zu bewegen, also hoch aufs Palaverdeck oder Passagierdeck mit den Passagieren, auf die Brücke hoch. Und da hatte ich unterm Strich 60 Etagen weg.
Ja, so
das hätte ich nicht so geschätzt. Man merkt nur dann irgendwie am Ende des Tages, man hat Hunger, man hat Durst, ne? Obwohl Verpflegung und Getränke alle da sind. Aber man merkt, irgendwas tut sich. Na ja gut, 60 Etagen ist es.
Die machen sich dann irgendwann
bemerkbar.
Ja.
Also das ist ja so ein Rundum-Sorglungspaket jetzt für dich im Rentenalter. Du hast deinen Sport, du hast deine Kollegen, du hast Freude und eine Aufgabe. War das für dich schwierig, so diesen Switch zu schaffen von Arbeiten, wie heißt das jetzt, angestellt?
Gegen Bezahlung.
Ja, sowas. Und dann zu sagen, boah, jetzt bin ich Rentner, oh je, Gartenzwerge, ich habe keinen Bock auf euch. War das eine große Umstellung? Bereust du es?
Nein. Es war kein Wegknicken in irgendwie eine andere Situation rein. Man hat ja jahrelang vorher die Möglichkeit zu beobachten, wie es anderen Kollegen und Kolleginnen geht.
Mhm.
Wenn die aufhören mit der Arbeit, was passiert dann? Man kann sich irgendwie darauf vorbereiten, man kann sich Gedanken machen, wie möchte man das selbst gestalten und wie sieht meine Zeit aus, meine Tätigkeit, was möchte ich machen?
Mhm.
Ich bin sowieso nicht der Typ für Fernsehen und Video stundenlang bis nachts oder was, sondern eher Sportbewegung draußen, möchte gerne draußen sein.
Mhm.
Ja, und insofern war eigentlich der Umschwung in den Ruhestand mit einer ganz anderen Zeiteinteilung mehr oder weniger gewünscht und gewollt. War alles in Ordnung. So, und mit einmal, manchmal zweimal in der Woche an Bord ist das absolut in Ordnung.
Mhm.
Ja, muss natürlich auch mit der Familie irgendwie besprochen sein. Das soll daher auch irgendwie passen.
Mhm.
Nicht immer klappt das mit Mitfahrten, ist auch nicht immer so eingeplant. So, dann ist man dann unterwegs.
Mhm.
Mit Übernachtung, ein paar Tage, je nachdem. Und wenn man dann zurückkommt, ist man doch mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen geschafft, aber man merkt schon, so ein paar Tage, ist ganz anderer Rhythmus, längere Tage, viel Bewegung, viele Themen.
Mhm.
Und es ist schon ein ganz, ganz anderer Tagesablauf.
Mhm. Ne? Genau. Und auch wenn man dann K.O. ist und geschafft ist, man ist halt wieder reich an Erfahrungen und an Begegnungen und kann sich einfach über die zurückgelegten Tage schon echt freuen. Du bist so begeistert davon, von deiner Arbeit auf der Kap San Diego, dass du jetzt sogar auch ehrenamtlichen Sprecher für den Maschinenbereich bist.
Ja.
Was macht man da so?
Ja, ich nenne es mal Klassensprecher für Erwachsene.
Mhm.
sowas in der Art muss man sich vielleicht vorstellen. Es ist die Schnittebene zwischen Mannschaft und Schiffsleitung oder auch Personen wie euch oder auch dem Marketing, Werbung, dem Grafiker, wie auch immer. Das funktioniert ja alles nur, wenn alle mitmachen.
Mhm.
Einer alleine fährt nicht, bringt das Schiff nicht zum Ablegen.
Mhm.
Weder Deck alleine, noch Maschinen alleine, noch die Werbung alleine macht es. Also es müssen schon alle irgendwo mit dabei sein. Das ist mein Herzensanliegen, dass da ein gutes Miteinander ist. Das liegt mir sehr nahe. Ich habe einen Kollegen vom Deck, von der anderen Fakultät, als zweiten Sprecher. Mhm. Wir vertreten uns und helfen uns gegenseitig, sodass also nicht nur zahlenmäßig die relativ starke Maschinengruppe vertreten ist, sondern auch Deck in Anführungszeichen auch mit dabei.
Mhm.
Ja, und dann fallen da viele Dinge an organisatorischer Natur. Ne? Muss alles Mögliche besprochen, organisiert sein mit Arbeitsanzügen, mit Umkleideräumen, mit Spinden, mit Veranstaltungen. Wenn wir freizeitmäßig selbst irgendwas organisieren, das obliegt auch den Sprechern traditionell, da was auf die Beine zu stellen.
Das hört sich sehr interessant an.
Ja, danke, und dass du das machst. Vielen Dank, dass du das so übernimmst. Und es ist so schön, dass du dich da so einbringst für alle so zusammen.
Ja, das ist wirklich
toll. ja, die Zeit, wenn man über die Capsanigo und alles Mögliche redet, die fliegt äußerst schnell. Und deswegen sind wir jetzt schon an unserem letzten Programmpunkt des Podcasts angekommen, und zwar in unserer Kategorie Biene will's wissen. Ich überlasse dir die Bühne.
Ich habe eine kleine Schatzkiste und da sind ein paar Fragen drin. Und die würde ich gerne jetzt mal blind ziehen und dir eine Frage stellen.
Okay.
So. Hier steht, lieber Hans, was war deine größte Mutprobe und wie hast du sie bestanden?
An Bord.
Was fällt dir ein?
Das war früher einmal eine Unterstützung des Elektrikers, genannt der Blitz, das wissen die Insider alle. Und der war nicht mehr so gelenkig und nicht mehr so höhenfest und sagte zu mir: Mensch, du kommst aus München, der Bergsteiger, oben im Mast, Beleuchtung war kaputt. Dann sollte ich ganz nach oben, habe ich natürlich auch gemacht. So, ein schwankendes Schiff oben im Masttop bewegt sich schon. Das ist schon ein ganz eigenartiges Gefühl.
Wie hoch ist das?
Das ist eine Frage.
Entschuldigung. 15 Meter?
Nein, das dürfte nicht reichen. Über Wasser? 15 Meter über Wasser? Nein, nein, höher. Das dürfte höher sein.
Also vom Schiff aus 15 Meter?
Ja, das mag hinkommen. Vielleicht sogar das höher.
Oh, huhu.
Aber man schießt wirklich, der Mast hörte irgendwann auf da oben. Das ist die Spitze. Und da oben drauf ist eine Laterne. Und die Laterne hat ein Schutzglas und darunter ist die... Die Elektriker mögen es mir entschuldigen, darunter ist eine Glühbirne.
So, heißt die nicht so?
Nein, das ist das Leuchtmittel.
So.
Das ist so ein kleiner Joke.
Okay.
In der Tat, das ist schon spannend. Man muss dann mächtig aufpassen, dass man nichts fallen lässt, dass nichts runterfällt. Und von dieser Spitze aus alleine dann so nach unten mit dem beweglichen Mast oben.
Also man sollte nicht runtergucken.
Naja, das bleibt nicht aus. Ne?
Wahrscheinlich nicht. Du musst ja auch nicht nur da hochklettern und oben sein, sondern du musst auch was machen. Ne? Hey, ja.
Nee. Und war das ruhige See?
Mäßig, aber das reicht ja. Das ist ja schon eine Auslenkung von ein paar Meter da oben. Ne?
Oh. Ja. Also Auslenkung heißt 2 Meter links, 2 Meter rechts? Oder?
Ja, wenn es reicht. Das ist nicht viel.
Oh.
Das ist nicht viel.
Gut, dass wir hier auf Festboden sind. Ne?
Ja.
Frage 2. In welcher Situation erlaubst du dir Tagträume?
Oh, wenn ich zu Hause im Garten auf der Liege bin und mich an der schönen, ruhigen Natur herumfreue, dann erlaube ich mir Tagträume.
Schön.
Ja.
Also die Momente gibt es auch und sind auch einfach wichtig. Ne?
Ja, natürlich. Ja.
Toll.
Sehr schön.
Danke.
Vielen Dank, dass du nicht nur an Bord so tatkräftig unterstützt und so viel dich engagierst, sondern auch, dass du hier warst, natürlich.
Gerne.
Es war sehr schön, sich mit dir zu unterhalten. Ich habe sehr viel gelernt, wie immer eigentlich in der Folge, aber aus dem Maschinenraum gibt es, glaube ich, eine Menge, die man da lernen und mitnehmen kann. Vielen Dank.
Gerne, war mir ein Vergnügen.
Ja, vielen Dank natürlich auch von mir. Ich freue mich, dich immer mal wieder wöchentlich an Bord zu sehen.
Uns ja häufiger, genau.
Das finde ich ganz toll. Und auch schön, dass du hier bei uns in der Podcastbox im Tortue Hotel warst. Und danke allen Hörern. Danke, liebe Jette. Es ist immer wieder toll, mit dir zusammen diesen Podcast zu machen.
Freude ist ganz meinerseits. Und wer das sich alles nochmal selber angucken möchte und den das Maschinenparfum selber riechen möchte.
Herzlich eingeladen.
Genau. Einmal mit Hans die Führung zu machen, sich die Cap San Diego selber anzugucken. Und dann bleibt mir nichts weiter übrig, als zu sagen, nochmals vielen Dank an alle, die hier sind, an alle, die zuhören. Und ich wünsche euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Dankeschön.
Danke.
Gleichfalls.
Tschüss.
Tschüss.